Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Und am Mikrofon heute Jörg Münchenberg. Einen schönen guten Abend. Was in den USA der Streit um den Waffenbesitz ist, ist hierzulande die Dauerdiskussion um ein Tempolimit auf den Autobahnen. Es geht um Prinzipien, es geht ums Grundsätzliche. Ein sachlicher Austausch ist da kaum noch möglich, weshalb es bei diesem Streit auch seit Jahrzehnten letztlich kaum Bewegung gibt. Doch die neue SPD-Führung nimmt jetzt einen neuen Anlauf, nicht zuletzt mit Verweis auf die Klimadebatte, Ausgang offen. Zur neulichen Diskussion über ein Tempolimit gleich mehr, zunächst aber der Blick auf die anderen Themen dieser Sendung. Der Pflegenotstand in den Krankenhäusern verschärft sich. Die Bundesregierung genehmigt Rüstungsexporte in Rekordhöhe. Die ehemalige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen will von den gelöschten Handydaten nichts gewusst haben. Der Chaos Computer Club warnt vor der Vorratsdatenspeicherung. Der geschäftsführende israelische Premier Benjamin Netanyahu siegt bei den parteiinternen Wahlen und die Proteste in Indien halten weiter an. Der Hintergrund ab 18.40 Uhr beschäftigt sich dann mit dem Streit um Böllerverbote. Doch beginnen wollen wir die Sendung mit dem Tarifkonflikt bei der Lufthansa. Dort hatte die Flugkabinengewerkschaft UFO rechtzeitig zur Reisezeit noch einmal Streiks angekündigt, nachdem auch die beiden Schlichter erfolglos geblieben sind, zumindest aus der Sicht von UFO. Weshalb jetzt die Gewerkschaft erneut die Muskeln spielen lässt. Michael Ehrt in Frankfurt, was kommt auf die Passagiere zu?
Also vor allem auf die Passagiere der Germanwings kommt einiges zu, denn die soll bestreikt werden. 3 Tage lang, in der Nacht von Sonntag auf Montag um 0 Uhr soll es losgehen. Am 1.1. um Mitternacht, also am Mittwoch, soll der Streik dann enden. 3 Tage komplett bei der Germanwings. Die Germanwings fliegt mit ungefähr 30 Flugzeugen für die Lufthansa-Tochter Eurowings. Also da werden einige Flüge ausfallen. Ist weit kleiner als das, was wir im November gesehen hatten. Da wurde die Lufthansa quasi komplett bestreikt. 1.500 Flüge fielen aus, 200.000 Passagiere waren betroffen. Das wird also weitaus kleiner sein. Und sollten die Tarifforderungen noch erfüllt werden, dann würde man auch diesen Streik noch verhindern können, heißt es bei UFO. Die Lufthansa hat mittlerweile reagiert vor einigen Minuten. Da hat sich ein Vorstand geäußert und der hat angekündigt, dass er das so sieht, dass der Arbeitskampf missbraucht wird, um persönliche und finanzielle Interessen von bestimmten Personen in der UFO durchzusetzen und dass die Gewerkschaft bisher keine Forderungen vorgelegt habe und man deswegen diesen Konflikt nicht lösen könne. Also das sieht aus wie ein weiter so der Konfrontation. Da sind beide Seiten offenbar und Fronten ziemlich verhärtet.
Ja, klingt ziemlich unversöhnlich. Nochmal zur Erinnerung, worum geht es bei diesem Tarifkonflikt?
Also da geht es vordergründig um tarifpolitische Forderungen wie höhere Löhne, Zulagen und bessere Arbeitsbedingungen. Aber im Hintergrund, und das merkt man auch schon an dieser Reaktion, die da jetzt wieder kommt, tobt ein Machtkampf. Die Gewerkschaft selber hat mit inneren Problemen zu kämpfen gehabt. Da gab es auch Vorwürfe der finanziellen Bereicherungen. Da waren einige Vorstände auch zurückgetreten. Also die Gewerkschaft hat mit inneren Problemen gekämpft. Daraufhin hat die Lufthansa lange gesagt, wir erkennen euch als Gewerkschaft einfach nicht mehr an, zumindest nicht als verhandlungsfähig. Die UFO interpretiert das so, dass der Konzern sozusagen diese Spartengewerkschaft loswerden wolle. Das heißt, da sind ganz, ganz viele Querelen und Kämpfe im Hintergrund, die sozusagen ablaufen und die eine Einigung in irgendeiner Form erschweren. Und deswegen ist jetzt offenbar auch dieser Weg in die Schlichtung bis auf Weiteres nicht mehr gehbar. Es sei denn, irgendwie bewegen sich diese Parteien aufeinander zu, aber das ist im Moment eben nicht abzusehen.
Aber trotzdem muss es ja irgendwie weitergehen. Wie ist denn das weitere Verfahren?
Also es wird offenbar weiter versucht in irgendeiner Form, wobei ich mir im Moment nicht wirklich vorstellen kann, wie das gehen soll, in eine Schlichtung zu kommen. Was wir bis jetzt gesehen hatten in den letzten Wochen, waren eigentlich nur Vereinbarungen zu Gesprächen, um überhaupt mal abzugrenzen, was Inhalt und Bestandteil einer Schlichtung sein könnte. Da sind zwei Schlichter, Frank-Jürgen Weise, der ehemalige Chef der Bundesagentur für Arbeit, und Matthias Platzeck, der ehemalige SPD-Chef, die da schlichten sollen. Die haben wohl auch verschiedene Vorschläge vorgelegt, wie man da rangehen könnte an den ganzen Konflikt, um diese Themen in irgendeiner Form abzuarbeiten. Aber da sagt eben UFO, das reicht uns nicht. Und die Lufthansa hat jetzt eben reagiert und eben auch wiederum Vorwürfe erhoben. Das heißt, ich glaube, es wird ziemlich schwierig, da irgendwo rauszufinden.
Zum Tarifkonflikt bei der Lufthansa waren das Informationen von Mischa Ehrt. Dankeschön nach Frankfurt. Seit Jahrzehnten wird hierzulande über ein Tempolimit auf den Autobahnen gestritten, ohne dass es in der Sache selbst Fortschritte gibt. Dabei ist Deutschland das einzige Industrieland in Europa, auf dem die Autofahrer zumindest auf Teilen der Autobahn noch so schnell fahren dürfen, wie sie wollen. Die neue SPD-Spitze, sie will das ändern, aber der Widerstand ist beträchtlich. Christiane Habermals.
Für den Verband der Automobilindustrie VDA ist die Sache klar. Ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen ist überflüssig. Es helfe weder der Umwelt noch der Sicherheit oder dem Autofahrer, diese Symboldebatte immer wieder neu zu aktivieren, erklärte VDA-Präsident Bernhard Mattes. Außerdem würden starre Vorgaben vom Bürger nicht akzeptiert, ist sich der ehemalige Ford-Deutschland-Manager sicher. Man solle daher lieber auf flexible, witterungsabhängige Verkehrsleitsysteme setzen. Doch da irrt der Lobbyist, denn einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts CVEY zufolge sprechen sich 2/3 der Bundesbürger für ein generelles Tempolimit aus. Die Mehrheit davon hält eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 130 Stundenkilometern auf Autobahnen für richtig und angemessen. Wie es auch die Grünen, die Linke und die Sozialdemokraten fordern. Die Politik streitet um ein Tempolimit, nachdem die neue SPD-Vorsitzende Saskia Esken angekündigt hatte, das Thema in der Koalition im neuen Jahr wieder aufs Tapet bringen zu wollen. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer lehnte das umgehend ab. SPD-Politiker Ralf Stegner forderte den CSU-Minister auf, seine Blockadehaltung endlich aufzugeben.
Gerade Herr Scheuer hat ja eine deprimierend schlechte Erfolgsbilanz, was seine Arbeit angeht. Hier könnte er sich mal einen Erfolg verschaffen, indem er etwas Kleines, aber leicht Schaffbares für den Klimaschutz tut, indem er die Verkehrssicherheit deutlich erhöht, indem er was für den Verkehrsfluss tut und indem man sich an die Seite ganz Europas und fast aller zivilisierten Staaten der Welt stellt.
Der Wirtschaftspolitiker und frühere NRW-Verkehrsminister Oliver Wittke bezeichnete die wiederkehrenden Forderungen nach einem Tempolimit im Deutschlandfunk dagegen als Hysterie und Fetisch. Es sei ein Fehler, die Freiheit der Menschen einschränken zu wollen, ohne dass damit maßgeblich etwas erreicht werde. Dass Deutschland das weltweit einzige Land sei, das das ungebremste Fahren zulasse, ließ er als Einwand nicht gelten.
In den anderen Ländern ist die Verkehrsinfrastruktur auch nicht auf so hohe Geschwindigkeiten ausgelegt. Wir haben da eine andere Tradition in Deutschland. Es hängt auch damit zusammen, dass wir Automobilland sind. Es hängt auch damit zusammen, dass wir die sichersten Fahrzeuge weltweit produzieren und bauen im eigenen Land. Und unsere Verkehrsinfrastruktur gibt das her.
Unterstützung erhielt die Union von FDP-Chef Christian Lindner. Die SPD hatte noch im Oktober gemeinsam mit der Union einen Antrag der Grünen im Bundestag für Tempo 130 auf deutschen Autobahnen abgelehnt. Aus Koalitionszwang hieß es später, die Partei habe sich eigentlich schon vor Jahren in einem Grundsatzbeschluss für ein Tempolimit ausgesprochen. Dieser Beschluss war auf dem Parteitag im Dezember noch einmal erneuert worden. Kritik daran kam vom niedersächsischen CDU-Verkehrsminister Bernd Althusmann.
Man muss sich schon wundern, da haben wir gerade ein Klimapaket vor Weihnachten auf den Weg gebracht. Und jetzt reicht das offensichtlich alles nicht. Und das finde ich persönlich nicht wirklich zielführend.
SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch sieht dagegen genau in diesem Klimagesetz die Verpflichtung zum Handeln. Im Bayerischen Rundfunk sagte er:
Herr Scheuer als Bundesverkehrsminister hat die Verpflichtung, in seinem Sektor Klimaschutzziele zu erreichen. Deswegen gehe ich davon aus, dass die bisherigen Maßnahmen, die Herr Scheuer vorschlägt, nicht ausreichen werden. Und deswegen werden wir auch über das Tempolimit wieder reden müssen.
Deutschland ist das einzige Land in Europa, in dem auf Autobahnen keine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung gilt, auf immerhin 70% der Strecken. Dass ein Tempolimit die Unfallzahlen senkt, dafür gibt es keine belastbare Statistik. Allerdings hatte zuletzt die Einführung von Tempo 130 auf Strecken in Brandenburg und Nordrhein-Westfalen die Zahl schwerer Unfälle deutlich reduzieren können.
Der Streit um das Tempolimit auf deutschen Autobahnen geht weiter. Das war der Bericht von Christiane Habermals. Das Problem ist nicht wirklich neu, doch geändert hat sich wenig. Im Gegenteil, die Personalnot in deutschen Kliniken, sie nimmt weiter zu. Und zwar in der Pflege wie auch bei Ärzten. Inzwischen heißt es, 4 von 5 Krankenhäusern hätten aktuell Probleme, Stellen im Pflegedienst auf den Allgemeinstationen zu besetzen. Gudula Geuter hat die Einzelheiten.
Jedes Jahr stellt das Deutsche Krankenhausinstitut das Krankenhausbarometer zusammen. Dass Pflegekräfte fehlen, ist kein neuer Befund. In diesem Jahr aber sei die Tendenz dramatisch, betont Joachim Odenbach, Pressesprecher der Deutschen Krankenhausgesellschaft, die hinter dem Institut steht.
Wir haben bundesweit rund 17.000 Pflegestellen, die wir nicht besetzen können, obwohl wir gerne wollen. Und in den letzten Jahren hat das immens zugenommen, in der Intensivpflege um 50%, bei den Allgemeinstationen sogar um 200%.
Auch die Suche nach ärztlichem Personal bereitet nach der Erhebung Probleme. 76% der fast 2000 Kliniken hätten Schwierigkeiten bei der Stellenbesetzung. Für die jährliche Untersuchung befragt das Institut Krankenhäuser mit mehr als 100 Betten. 268 Allgemeinkrankenhäuser haben in diesem Jahr geantwortet. Egon Brisch von der Deutschen Stiftung Patientenschutz hält die Probleme mindestens zum Teil für hausgemacht. Im Deutschlandfunk betont er:
Seit gut 25 Jahren wurde in der Pflege gespart und das rächt sich. Ausbildungsplätze wurden nicht geschaffen und erst in den letzten 2 Jahren wird jetzt das Ruder herumgerissen.
Und auch die SPD-Gesundheitspolitikerin Bärbel Baas sieht Verantwortung auch bei den Häusern selbst.
Wenn ich das Pflegepersonal auch besser bezahle, dann habe ich vielleicht auch mehr Leute, die in diesem Beruf auch wieder arbeiten wollen. Neben den Arbeitsbedingungen, die sicherlich auch eine Rolle spielen.
Ähnlich ihr Parteifreund Karl Lauterbach. Er fordert unter anderem die 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. In der Deutschen Krankenhausgesellschaft verweist man dagegen auf übermäßige Belastung durch Politik geschaffene Vorgaben. Pressesprecher Odenbach beklagt überbordende Bürokratie.
Jeden Tag gehen 4 Stunden pro Pflegekraft nur für Bürokratie drauf.
Die Vorsitzende des Ärzteverbandes Marburger Bund, Susanne Jona, macht ebenso gestiegene Bürokratielasten für die Situation verantwortlich und einen politisch gewollten Kostenwettbewerb. Umstritten sind Auswirkungen und Sinn von Personaluntergrenzen. Sie gelten in ausgewählten Pflegebereichen. Ab Januar kommen weitere hinzu. Kontraproduktiv nennt das Joachim Odenbach von der Deutschen Krankenhausgesellschaft.
Wir haben Situationen, dass aufgrund von Untergrenzen wir Versorgungskapazitäten abmelden müssen, also sagen müssen, die Intensivstation ist geschlossen oder Intensivbetten werden nicht belegt.
Das Problem liege nicht in den Grenzen, widersprechen SPD-Fraktionsvize Baas und Patientenschützer Brisch.
Die Untergrenzen machen den Personalmangel sichtbar und es ist auch nicht im Sinne von Patienten, dass Abteilungen zu wenig Personal haben.
Die Krankenhäuser haben an der Pflege gespart und das ist jetzt die Konsequenz, dass man gesagt hat, auch der Gesetzgeber richtig und vernünftig, wir müssen dort, wo es ganz besonders gefährlich sagen, ein Mindestmaß, also kein Luxus, sondern ein Mindestmaß einführen.
Nach der Studie verschlechtert sich allerdings die wirtschaftliche Situation der Häuser. Von einer kalten Strukturbereinigung durch Krankenhausinsolvenzen spricht der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft Gerald Gass. Bärbel Baas und Eugen Brisch sehen auch die Länder in der Pflicht für Investitionen, für Studienplatzangebote. Und nicht nur die, mahnt Brisch.
Es ist dringend Zeit, dass wir eine konzertierte Aktion brauchen, wo wir kurzfristige, mittelfristige und langfristige Ziele über den Bund, über die Länder, über die Kommunen gemeinsam mit den Leistungsanbietern vereinbaren und dann bitte auch eine klare Rechnung vorlegen.
Auch Karl Lauterbach will eine konzertierte Aktion und meint eine der großen Koalitionen im Bund.
Aus Berlin war das der Bericht von Gudula Geuter um 18.22 Uhr. 3 Jahre lang sind die deutschen Rüstungsexporte zurückgegangen. Doch jetzt, noch vor dem Jahreswechsel, ist ein neuer Rekordwert erreicht worden. Das Bekannte dabei, unter den Top 10 sind allein 5 Länder, die wegen ihrer Menschenrechtspolitik in der Kritik stehen. Aus unserem Hauptstadtstudio berichtet Klaus Remme.
Der massive Anstieg von Genehmigungen für deutsche Rüstungsexporte hatte sich schon zur Jahresmitte angekündigt. Da hatte sich der Wert für Einzelgenehmigungen im ersten Halbjahr 2019 im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres mehr als verdoppelt. Aus den jetzt bekannt gewordenen Zahlen für die Genehmigungen Stand 15. Dezember wird klar, dass nach 2015 mit 7,85 Milliarden Euro in diesem Jahr insgesamt ein neuer Spitzenwert von 7,95 Milliarden erreicht wird. Dies ergibt sich aus Antworten der Bundesregierung auf Anfragen der Abgeordneten Dadelen Linksfraktion und Nuripur Grüne. Sevim Dadelen heute Mittag zum Deutschlandfunk.
Die Rüstungsindustrie bekommt das, was sie möchte von dieser Bundesregierung, die hemmungslos und skrupellos in alle Welt einfach Waffen liefert. Egal ob kriegführende Staaten wie beispielsweise die Emirate oder Ägypten im Jemen oder krisengeschüttelte Staaten wie Algerien oder eben auch Spannungsgebiete im Nahen Osten wie beispielsweise Katar.
Auch die Grünen kritisieren insbesondere Exporte an Länder wie Ägypten mit 800 Millionen Euro auf Platz 2 der Rangliste von Empfängerländern und den Vereinigten Arabischen Emiraten auf Platz 9, gut 200 Millionen Euro. Katja Keul, abrüstungspolitische Sprecherin der Grünen, sagte ebenfalls dem Deutschlandfunk:
An diese Länder, da sagen wir schon lange, dürfte gar nicht mehr geliefert werden. Ja, einmal natürlich wegen der Koalition im Jemen, aber auch sonst, weil sie eben politisch nicht verlässlich sind. Also wenn Sie sich beispielsweise die Vereinigten Arabischen Emirate nehmen, die Bundesregierung als strategischen Partner bezeichnet, die unterstützt im Libyen aktiv den General Haftar und befeuert dort also den Bürgerkrieg.
Bester Kunde der deutschen Rüstungsindustrie und dies mit großem Abstand war 2019 Ungarn. Hier liegen Genehmigungen für Exporte im Wert von 1,77 Milliarden Euro vor. Lieferungen an NATO-Partner sind, anders als Exporte an Drittstaaten, politisch weniger umstritten. Dardelin macht im Fall Ungarn dennoch ein Fragezeichen.
Es vergeht kein Tag, in dem nicht das Unbehagen bezüglich der Orbán-Regierung in Ungarn geäußert wird, und trotzdem züchtet man sie dort auf, obwohl man weiß, dass dieses Land autoritär regiert wird.
Unter den 10 wichtigsten Empfängerländern sind 5 Drittstaaten. Der Anteil am Gesamtexport für diese Länder ging zwar zurück von 52,9 auf 44,2%, doch in absoluten Zahlen wurde auch in diese Staaten 2019 deutlich mehr exportiert. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hatte den Genehmigungsanstieg schon zur Jahresmitte mit einem Entscheidungsstau aufgrund der langen Regierungsbildung 2017 erklärt. Auch wird von Seiten des Wirtschaftsministeriums auf übliche Schwankungen durch Großaufträge hingewiesen. In jedem Fall offenbaren die aktuellen Reaktionen Einblicke in zukünftige Auseinandersetzungen, etwa bei möglichen Koalitionsgesprächen zwischen Union und Grünen. Katja Keul.
Es gibt Differenzen in der Bewertung, die sind ganz klar da. Darüber wird man dann verhandeln müssen, aber ich bin mir sicher, dass es einen Unterschied machen wird, wer Teil dieser Regierung ist.
Und die SPD? Angesichts der Diskussion über wachsende Schnittmengen zwischen Linkspartei und den mitregierenden Sozialdemokraten kann Selim Dardelin nur den Kopf schütteln.
Sie sitzen in dieser Regierung, sie sitzen im Bundessicherheitsrat und lassen das auch passieren. Ich halte das für ein völliges Hirngespinst, von einem Bündnis der Linken und der SPD zu sprechen, angesichts dieser aggressiven Außen- und Sicherheitspolitik inklusive dieser Rüstungsexportpolitik.
Rekordwert bei den deutschen Rüstungsexporten, das war der Bericht von Klaus Remme. Längst ist Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin für die große Europapolitik zuständig. Doch so ganz wird sie ihre Vergangenheit als frühere Verteidigungsministerin nicht los. Die umstrittene Vergabe von Beraterverträgen ist Thema eines Untersuchungsausschusses. Doch ein wichtiges Beweisstück, nämlich das frühere Handy der Ministerin, ist gelöscht worden. Sie aber habe damit nichts zu tun, ließ von der Leyen jetzt wissen, Uwe Lüb.
Die frühere Verteidigungsministerin von der Leyen, CDU, weist Vorwürfe wegen der Löschung ihrer Handydaten von sich. Dem Spiegel sagte sie, sie habe beide Handys, die sie als Ministerin genutzt habe, im Verteidigungsministerium abgegeben. Davon, dass Daten gelöscht worden seien, habe sie nichts gewusst. Von der Leyen hatte ein neues Handy bekommen, nachdem Hacker ihre alte Nummer im Internet veröffentlicht hatten. Die Daten spielen möglicherweise in der sogenannten Berateraffäre eine Rolle. Ein Untersuchungsausschuss des Bundestages geht der Frage nach, ob das Ministerium bei Beratungsaufträgen das Vergaberecht missachtet hat. Die Vorwürfe reichen bis hin zu Vetternwirtschaft. Weil Daten eines früheren Diensthandys von der Leyen gelöscht wurden, hat der grünen Abgeordnete Lindner Strafanzeige gestellt. Er beklagt, dass der Untersuchungsausschuss in seiner Arbeit behindert werde. Von der Leyen meint dagegen, es könne nichts Wichtiges verloren gegangen sein, weil Dokumente und Strategien nicht per SMS geschickt würden. Von der Leyens Nachfolgerin Kramp-Karrenbauer will bis Anfang Januar wissen, wer wann Daten gelöscht hat und wo sich das fragliche Mobiltelefon befindet.
Informationen waren das von Uwe Lüb. IT-Spezialisten, Hacker und Technik-Freaks sind seit heute in Leipzig zum jährlichen Chaos Communication Congress zusammengekommen. Die Veranstalter rechnen mit rund 17.000 Teilnehmern und rund 120 Vorträge sind für die viertägige Hacker-Party vorgesehen. Ein Thema dabei, wie so oft, Datenschutz und Vorratsdatenspeicherung. Peter Welchering berichtet.
Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat den Plänen der Sicherheitspolitiker in Deutschland schon eine klare Absage erteilt. Die Vorratsdatenspeicherung ohne Anlass, die sämtliche Kommunikationsverbindungen im Internet per Smartphone oder per Festnetztelefon speichert, ist dem höchsten Gericht zufolge verfassungswidrig. Der Europäische Gerichtshof hat ganz ähnlich geurteilt. Er will dabei allerdings die Ermittlungsarbeit der Polizei weiterhin zulassen. Friedemann Ebel von der Nichtregierungsorganisation Digital Courage resümiert das Urteil der europäischen Richter so.
Und der sagt, ja, es ist ja möglich, Vorratsdaten zu speichern, das heißt Telekommunikationsdaten auf Vorrat, so etwas wie wer telefoniert mit wann, wem. Aber, und das sind eben Hürden, die der Europäische Gerichtshof setzt, das geht nicht einfach so pauschal immer von allen Menschen, sondern es muss einen Zusammenhang geben zwischen der Vorratsdatenspeicherung und einer Bedrohungslage. Und die zweite Hürde, die gesetzt wird, ist, man kann nicht einfach von allen Menschen immer alle Daten erfassen, sondern es muss eingeschränkt sein auf einen geografischen Bereich oder vielleicht auch auf eine bestimmte Zeitspanne.
Das aber wollen einige Sicherheitspolitiker und verschiedene Sicherheitsbehörden in verschiedenen Mitgliedsländern der Europäischen Union so nicht akzeptieren. Auch wenn in ihren Ländern wie in Deutschland die Vorratsdatenspeicherung erst einmal außer Kraft gesetzt wurde, soll sie über europäische Sicherheitsbehörden sozusagen durch die Brüsseler Tür wieder eingeführt werden. Friedemann Ebelt.
Und jetzt wird eben versucht, das über Bande über die Europäische Union durchzuringen. Aber auch in Deutschland gibt es wieder neue Argumente. Jetzt ist es der Rechtsterrorismus. Und jetzt heißt das Argument überspitzt in meiner Sicht, wir haben jahrzehntelang beim Thema rechte Gewalt und rechten Terror weggesehen und viel zu wenig gemacht. Und die politische Antwort ist jetzt Massenüberwachung. Und das ist eine komplette Katastrophe für eine Demokratie und einen Rechtsstaat.
Das Standardargument heißt dabei, dass die zunehmende Hasskriminalität und stärkere Aktivitäten im rechtsextremen Spektrum genau diese Vorratsdatenspeicherung erfordern. Nur wenn hier sämtliche Verbindungsdaten konsequent erhoben und gespeichert würden, sei man in der Lage, einzelne Straftaten, insbesondere aus dem rechtsextremen Milieu, schnell und umfassend aufzuklären. Sicherheitsforscher und Bürgerrechtsaktivisten wie Friedemann Ebelt sehen das anders.
Aus unserer Sicht ist es fatal, dass die Ermittlungsbehörden weiterhin auf Massenüberwachung setzen, weil sie könnten schon längst ein Instrument haben, was ihre Ermittlungsarbeit ermöglichen würde, zum Beispiel Quick Freeze. Aber das wird dadurch verhindert, dass immer versucht wird, die Grundrechtsurteile auszuhebeln und da ist halt irgendwo ein Stopp.
Beim Quick-Freeze-Verfahren werden die Verbindungsdaten einzelner Verdächtiger erst auf richterlichen Beschluss hin erfasst, regelrecht eingefroren und dann von den Ermittlern genau analysiert. Doch das reicht den Sicherheitsbehörden nicht. Für die haben die Teilnehmer am Leipziger Chaos Communication Congress eine klare Botschaft: saubere Ermittlungsarbeit statt Vorratsdatenspeicherung.
Aus Leipzig informierte Peter Welchering. 18.31 Uhr ist das hier in die Information am Abend hier im Deutschlandfunk und wir gehen nochmal ins Ausland. Er gilt als der Teflonmann der israelischen Politik. Benjamin Netanyahu hat schon viele Skandale und Konkurrenten überstanden. Derzeit ist der geschäftsführende Premier mindestens bis zu den nächsten Wahlen im Frühjahr 2020. Auch innerparteilich konnte er sich jetzt einmal mehr behaupten. Netanyahu bleibt Vorsitzender des Likud. Benjamin Hammer.
Benjamin Netanyahu sah müde aus, als er am Vormittag vor seine Parteikolleginnen und Kollegen trat. In diesen Tagen wird auch in optischer Hinsicht deutlich, dass da ein Mann seit Monaten um sein politisches Überleben kämpft. Das Ergebnis der parteiinternen Wahl, ein Etappensieg für Netanyahu. 72,5% der Likud-Mitglieder stimmten für ihn als Parteichef. Damit soll Netanyahu den Likud auch in die dritte Parlamentswahl innerhalb von nur einem Jahr führen. Ich habe für euch gekämpft und ihr habt für mich gekämpft. So haben wir gewonnen und euch gebührt mein tiefer Dank. Ihr wisst, dass ich mein Leben dem Land widme. Mein Sieg ist euer Sieg. Wir müssen uns nun vereinen, damit die politische Rechte und der Likud die Parlamentswahl gewinnen. Doch auch Netanyahu weiß, dass es bis zu einem Sieg bei der Parlamentswahl im März noch ein weiter Weg ist. Ein sehr weiter Weg. Benjamin Netanyahu ist bereits zweimal mit der Bildung einer Regierung gescheitert. Und er ist wegen Korruption angeklagt. Gayil Talschir, Politikwissenschaftlerin an der Hebräischen Universität von Jerusalem, kauft Netanyahu die Siegesstimmung daher nicht ganz ab. Es sieht aus wie ein Erdrutschsieg von Netanyahu und so stellt er es auch dar. Ich denke aber, wenn man sich das Ergebnis genauer anschaut, kann man interessante Dinge sehen. Zum Beispiel die niedrige Wahlbeteiligung der Likud-Mitglieder von nur 50%. Die zeige, meint die Politikwissenschaftlerin, dass Benjamin Netanyahu viele Parteimitglieder nicht mobilisieren konnte. Netanyahu zielt darauf ab, dass bei der Wahl im März 61 Abgeordnete in die Knesset einziehen, die ihn unterstützen, ohne die Partei von Avigdor Lieberman. Er glaubt, dass er das schafft, wenn alle Anhänger des politisch rechten Flügels wählen gehen. Doch laut Umfragen wird Netanyahu das nicht schaffen. Auch nach der dritten Neuwahl würde es für eine rechtsnationale Regierung nicht reichen. Die aber braucht Netanyahu, um Premierminister zu bleiben und um sich parlamentarische Immunität zu verschaffen. Immerhin, im Likud ist der Premier nun wieder die unangefochtene Nummer 1. Sein Konkurrent bei der parteiinternen Wahl, Gidon Saar, gab sich im Armeeradio geschlagen. Es ist meine Absicht, dem Premierminister zu dem Sieg der Vorwahl zu gratulieren. Ich möchte so klar wie möglich sagen, dass meine Freunde und ich hinter ihm stehen, in der Kampagne, die zum Erfolg des Likuds bei den Wahlen am 2. März führen soll. Benjamin Netanyahus Sieg hat etwas Bittersüßes. Der Mann mit der längsten Amtszeit als Premier, der Mann, der so lange Parteichef ist wie kein anderer, ist für seine Likud-Anhänger auch weiterhin der König von Israel. Doch die 112.000 Likudniks, wie sie in Israel genannt werden, entscheiden die Parlamentswahl nicht alleine. Und viele Israelis wünschen sich ein Ende von Netanyahus politischer Karriere. Eine weitere Prüfung für Netanyahu steht bereits nächste Woche an. Dann könnte Israels oberstes Gericht entscheiden, ob ein Premier, der angeklagt ist, überhaupt eine neue Regierung bilden darf.
Der Bericht von Benjamin Hammer war das. Seit mehr als zwei Wochen gehen die Menschen in Indien auf die Straße gegen eine Reform des Einbürgerungsgesetzes. Die indische Regierung selbst setzt alles daran, die Proteste einzudämmen. Tausende Soldaten und Polizisten sind im Einsatz. Viele Menschen wurden bereits verhaftet. Aber ein Ende der Demonstrationen ist nicht in Sicht. Silke Dietrich.
In der Hauptstadt Neu-Delhi schwenken die Demonstranten indische Fahnen. Orange, weiß, grün. Die grüne Farbe steht übrigens für die muslimische Bevölkerung im Land. Jetzt gehen vor allem die Muslime auf die Straße, weil sie sich durch die Reform des Einbürgerungsgesetzes diskriminiert fühlen. Und sie demonstrieren, weil die indische Regierung alles daran setzt, ihre Proteste zu unterdrücken. Eure Diktatur wird nicht funktionieren, rufen die Demonstranten und tragen symbolisch Handschellen um ihre Gelenke, weil viele ihrer Freunde schon verhaftet wurden. Nach wenigen Minuten löst die Polizei auch diese Demonstration auf. Mohammed Numan, der gerade an seiner Doktorarbeit schreibt, kann kaum noch glauben, dass er in einer Demokratie lebt. Wir dürfen hier nicht einmal protestieren. Sie haben sogar vor der eigentlichen Demonstration schon Leute verhaftet. Laut Artikel 19 in unserer Verfassung dürfen wir friedlich unsere Stimme erheben. Aber sie erlauben es uns nicht. Sie tun gerade so, als ob wir einen Fehler gegen die indische Verfassung begangen hätten. Aus Sicht der Demonstranten aber hat die indische Regierung mit der neuen Reform gegen die Verfassung gehandelt. Die soll die Einbürgerung von Menschen aus den Nachbarländern erleichtern, die religiös verfolgt werden. Explizit davon ausgenommen sind allerdings Muslime. Auch die Vereinten Nationen sagen, dass das Gesetz grundlegend diskriminierend sei. Und die Methoden, an vielen Orten das Internet abzuschalten, Versammlungsverbote zu erteilen, Leute wahllos zu verhaften, darunter sogar Minderjährige, seien nicht gerade das probate Mittel in der sogenannten größten Demokratie der Welt, meint der Ladenbesitzer Saad Khan. Es fühlt sich schon nach einer Diktatur hier an mittlerweile. Die Regierung sagt, akzeptiert unsere Agenda. Und wenn ihr das nicht tut, setzen sie die Polizei und die Armee ein, damit wir alles mitmachen, was die durchsetzen will. Es sind die größten Proteste, seitdem der Hindu-Nationalist Narendra Modi an der Macht ist. Seine Partei war erst Ende Mai mit einer großen Mehrheit wiedergewählt worden. Kurz darauf hat die neue Regierung den Sonderstatus von Jammu und Kaschmir aufgehoben. Das ist der einzige Bundesstaat, in dem überwiegend Muslime leben. In einigen Regionen von Kaschmir ist seitdem, also seit mehr als 145 Tagen, das Internet komplett gesperrt. Damit führt Indien mittlerweile die Liste der Demokratien an, die am häufigsten das Internet blockiert. Die, die noch ins Netz können, müssen aufpassen, was sie posten. Mehr als 120 Menschen sollen alleine in einem Bundesstaat verhaftet worden sein, weil sie angeblich irreführende Angaben über die Reform des Einbürgerungsgesetzes verbreitet hätten. Nicht die Mehrheit der Inderinnen und Inder ist in den letzten Wochen auf die Straße gegangen, aber viele Linke, liberale Demokraten, Studierende und prominente Aktivistinnen wie die Bestseller-Autorin Arundhati Roy, die schon von Anfang an gegen die Regierungspartei Sturm gelaufen ist. Die Leute haben endlich verstanden, dass unsere Regierung faschistisch ist, sagt sie. Ich habe Angst, dass sie unsere Proteste niederschlagen, aber ich glaube an unsere Studenten, die diese Bewegung tragen. Es mag so aussehen, als könnten sie uns niederprügeln, aber wir werden zurückkommen.
Indische Behörden haben einen deutschen Studenten und eine norwegische Touristin ausgewiesen, weil sie an den Protesten teilgenommen hatten. Bei den Protesten sind bislang mindestens 25 Menschen getötet worden, die meisten von ihnen durch Schussverletzung.
Der Bericht von Silke Dietrich war das. Und das war es auch von den Informationen am Abend. Empfehlen will ich Ihnen noch die Kommentare ab 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk, unter anderem zu den Streiks bei Germanwings und auch zur Debatte um ein Tempolimit. Dankeschön für Ihr Interesse an dieser Sendung, sagt Jörg Münchenberg. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.